ARD.
Berlin Sounds Inside.
Hallo, ich bin Anja Kaspari. Ich bin richtig alt. Ich bin schon 60. Das heißt aber auch, ich habe viel Erfahrung und ich habe ziemlich viel erlebt in Sachen Musik. Denn ich bin seit 35 Jahren Musikjournalistin in Berlin. Ich bin seit Jahrzehnten quasi unterwegs in dieser Stadt. Vor und nach dem Mauerfall, in West und Ost, auf Konzerten, Backstage, in Studios, ja sogar zu Hause bei Musikerinnen und Musikern. Das heißt, ich kenne die Artists, die den Ruf dieser Stadt hier als Musikhauptstadt Deutschlands geprägt haben. Und darum geht's ja, um einen Insiderblick in den Sound von Berlin. Es geht um Karrieren, um Krisen, um Kreativität und weil ich Alliteration so mag, auch um Kapitalklüngelei und Kult. Und in dieser Folge habe ich quasi einen Kultstar zu Gast. Einen Kultstar der neuen deutschen Welle der 80er Jahre. Reinhold Heil sein Name. Er war der blond gelockte Engel von Spliff. Und er war es, der Spaghetti Carbonara 1982 in die deutschen Top 5 brachte. Von ihm kann man eine Menge lernen, auch über toxische Männlichkeit. Und ja, jetzt geht's einfach los. Viel Spaß. Heute zu Gast Reinhold Heil. Er ist Musiker, er ist Komponist, er ist Produzent und vor allen Dingen ist er berühmt geworden Anfang der 80er mit seiner Band Spliff. Hallo Reinhold.
Hallo Anja.
Schön, dass du hier bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Du warst ja vor Spliff schon bei der Nina Hagen Band. Du hast außerdem die ersten drei Alben von Nena produziert, also eigentlich alle ihre Hits. Du hast als Filmkomponist gearbeitet für Tom Tykwer und auch für Hollywood-Produktionen. Und du warst ganz lange weg. Also seit wann bist du jetzt endlich mal wieder in Berlin?
Ich bin immer wieder in Berlin gewesen, weil ich ja für Tom gearbeitet habe. Und bei diesen Projekten bin ich immer hier gewesen, manchmal auch monatelang. Aber das hieß leider nicht, dass ich auch hier auf der Szene oder in den Clubs präsent war, weil wir bei diesen Filmen halt immer 10, 12 und manchmal auch 14 Stunden am Tag gearbeitet haben und manchmal auch ohne Off-Days.
Also du hast in Los Angeles gelebt?
Ja, ich habe in Kalifornien, also ich bin Anfang 97 hier weg und habe mein ganzes Zeug mitgenommen und bin nach Santa Barbara in Kalifornien gezogen.
Also dann warst du in Hawaii?
Hawaii waren dann die letzten 4 Jahre.
Und jetzt?
Und jetzt lebe ich in Florenz.
Wer kann?
Ja, das sagst du so einfach. Also ich bin jetzt 6 Monate dabei, aber so ein Umzug von einem Kontinent zum anderen, der dauert ungefähr ein Jahr, schätze ich mal. Also beziehungsweise eigentlich dauert er noch länger, weil ich möchte ja da auch noch ein Studio bauen.
Okay.
Also ich bin einfach so, ich denke so, wenn ich morgen umfalle, ist natürlich alles blöde, aber...
Hauptsache, du fällst nicht heute um in dieser Sendung.
Ich möchte gerne noch weiter Musik machen und ohne damit notwendigerweise Geld verdienen zu müssen.
Du hast ja vor kurzem am 30. Mai dein erstes Soloalbum des Lebens veröffentlicht.
Ja.
Muss man sich auch mal vorstellen. Also macht jetzt nicht jeder warten, bis er 50 plus ist und ein Soloalbum rausbringt.
Ja, weil ich erstens mit anderen Sachen beschäftigt war. Also erstmal die ganzen 80er durch, damit andere Sachen zu produzieren. Obwohl, wir haben ja auch noch ein Album gemacht, was eigentlich ein Spliff-Album sein sollte, nämlich das Froon-Album 1988. Das ist aber in der Versenkung verschwunden. Und dann bin ich halt nach Amerika ausgewandert. Dann hatte ich 2 Kinder, dann habe ich Filmmusik gemacht. Als dann die Filmmusik endlich so ein bisschen sich ausdünnte von selbst, fing ich wieder an. Und habe halt so seit 2019, also nicht mit 70, also 70 bin ich jetzt, 71 gleich, habe ich halt diese Songs produziert und hatte dann schon das Gefühl, dass so manche nach 2, 3 Jahren wieder schimmelig werden, wie zum Beispiel der Corona-Song oder der Aluhut-Song zum Beispiel. Ne? Aber wie sich dann rausstellte, habe ich seit 30 Jahren eigentlich so ein Thema, auf das ich immer wieder zurückkomme. Und das ist halt die Männlichkeit, die falsch verstandene Männlichkeit, die aus der Unsicherheit von Männern kommt und die dann, als dann in den 90ern, Anfang der 90er dann wieder propagiert wurde, dass Männer wieder Männer sein müssen, so als Gegenbewegung zum Feminismus und dass wir alle feminisiert und verweichlicht sind und keine richtigen Muskeln mehr haben und so weiter und das halt doch, dass das wieder anders werden muss mit Paleo-Diät und so weiter und so weiter. Da habe ich mir so gedacht, Faschismus, ich höre ja Trapsen. Und da war ich tatsächlich prophetisch, weil das ist so. Ich glaube, dass diese gruselige, altvordere Männlichkeit, die eben aus dieser, ja, aus der Tatsache, dass Männer eben sehr wohl verletzlich und unsicher sind, dass das zu diesem Wiedererstarken des Faschismus geführt hat. Dachte ich halt, okay, so muss man zumindest im Titel des Albums mal so ein bisschen andeuten.
Weil der Titel, der ist ja so frei nach dem Französische Revolution-Motto, ne?
Ja.
Liberté, Egalité, Fraternité. Warum hast du das Freiheit, Geilheit, Männlichkeit genannt?
Ich wollte natürlich, dass es die drei Worte sind. Und Sex sells, Anja.
Das Wann hast du denn zuletzt auf einer Platte gesungen?
Gesungen? Ich glaube, das muss schon so Schwarz auf Weiß, also 1984 gewesen
sein. 1984.
Ja.
Hast du dieses Lied hier gesungen, Reinhold?
Zieh mir doch das Blech weg.
Ja, habe ich. Ist ja nicht gesungen, also nicht wirklich.
Die Löffel stehen an der Bar, an der
gesprochen.
Bar, an der Bar.
Ja.
Warum stehen die da? Da fliegt mir doch das Blech weg.
Das ist 1982 gewesen. Das war ja ein Riesenhit. Und ich finde, dieser Ausdruck, da fliegt mir doch das Blech weg, ist immer noch so ein Allgemeinplatz, ne?
Ja,
sagen
das
auch
ist,
immer noch Leute.
Es ist so gewesen, den habe ich mir auch nicht ausgedacht. Der flog damals schon durch die Gegend.
Ah, okay.
Ja, also der flog mir so zu und ich habe ihn halt genommen.
Erinnerst du dich gerne an die Zeiten mit Spliff?
Ja, ich erinnere mich gerne an die Zeiten mit Spliff, weil wir hatten trotz der Intensität, die da stattgefunden hat, hatten wir irgendwie doch Spaß. Also wir hatten auf der Bühne Spaß, wir hatten im Studio Spaß. Und bei der Promo vielleicht manchmal nicht so viel und im Leben vielleicht auch nicht so richtig doll viel immerzu. Aber das ging alles sehr schnell und wir haben halt so andere Projekte angeschoben, haben dann ein eigenes Studio gehabt,
In
Berlin. Es war in Kühlräumen einer vormaligen italienischen Lebensmittelgroßhandlung.
Und welchen Bezirk?
In Moabit. Da war hinten auf demselben Gelände war eine Isolierschlauchfabrik, die hat dann so gruselige Abgase gehabt und nebendran war Remzma, da wurde R6 produziert, also das war alles, ja, das war also Moabit noch nicht so fancy war, also die Gegend ist auch immer noch nicht so richtig fancy jetzt, aber da ist jetzt eine Audio Post Production Firma drin, also mit den ganzen Leuten, die alle für ganz große Filme, auch internationale Filme arbeiten. Und irgendwo gibt es tatsächlich noch den Regieraum dieses Spliff-Studios, da sind so irgendwie so Spinnweben drüber, weil der Besitzer des Ganzen war unser letzter Assistent in dem Studio und ja, der will das halt, also offensichtlich will das nicht abreißen.
Ja, das ist doch toll, vielleicht könnte man da so Führungen anbieten. Wenn das in Venedig nicht klappt mit dir, kannst du durch Spliff
in Florenz.
Ja, in Florenz.
Ja, ja. Das muss man aber dann den Besitzer fragen. Also ich reg das mal an, ich sehe den morgen.
Okay.
Ich gehe da morgen hin.
Du bist ja 1973 aus der hessischen Provinz, also vom Land, nach Berlin gekommen, um an der HDK hieß sie damals.
Damals hieß sie noch Hochschule für Musik und dann zwei Jahre später wurde sie mit der Hochschule für Bildende Künste zusammengelegt zur HDK. Jetzt ist es die UDK.
Und hast du da Musik studiert?
Ich habe Tonmeister studiert, Diplom-Tonmeister. Das heißt, ich habe nebengehört an der TU. Dann habe ich so Akustik und Fernmeldetechnik, bisschen Elektrotechnik, bisschen Mathe.
Warum nicht Komposition?
Ja, da kommen wir genau. Also da hast du jetzt einen Bogen geschlagen zu der Angst, so ein Soloalbum zu veröffentlichen. Und frag mich nicht, warum das so ist. Ich meine, wenn man so große Erfolge gehabt hat, vielleicht ist es auch so, dass dann der Druck groß wird, dass man sagt, wenn ich ja jetzt was mache, dass dann so unter ferner Liefen liegt oder so. Also ich habe das versucht, selbst zu analysieren.
Also du hast dich nicht getraut, Komposition zu studieren?
Ich habe mich nicht getraut. Ja, definitiv. Und das war auch so ein bisschen, mein Vater war nicht überzeugt davon, dass ich Musik studieren sollte. Und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Vater. Also der hat mich total unterstützt, aber...
Was wollte der denn?
Im Prinzip hat er nicht ganz genau gesagt, was er von mir will, aber ich glaube, der wollte nicht, dass ich Musiklehrer oder eben Komposition studiere, was dann eine brotlose Kunst ist. Und der Witz war, dass zufällig, der hatte ein Elektrogeschäft, deswegen gibt es irgendwann auch ein Soloalbum, das heißt dann Elektroheil, das muss aber voll elektronisch sein, also das ist alles in der Mache. So hieß der Laden.
Elektroheil?
Ja, in Schlüchtern. Bei Fulda, zwischen Fulda und Frankfurt.
Wie viele Leute wohnten da?
6.000, 7.000, okay. Und dann ein paar Dörfer eingemeindet.
Gab es da auch Platten in dem Elektro?
Ja, na klar. Ich habe da die Plattenabteilung geschmissen natürlich. Ah. Und in der Schuldisco aufgelegt und so.
Und warum Berlin? War das so ein Sehnsuchtsort für dich?
Nicht Sehnsucht, aber die Auswahl. Also es gab dann diesen Moment, wo mein Vater eine Tonmeisterin vom ZDF getroffen hat, die da ein Wochenendhaus hatte. Und dann hat er die irgendwann hat sich zusammengerissen und hat die gefragt, wie viel sie verdient. Und hat sich super entschuldigt, und das geht mich ja nichts an, aber mein Sohn will das machen und ich bin nicht sicher, ob das so gut ist. Und dann sagt sie, ich verdiene 8.000 deutsche Mark im Monat. Und dann war das klar, dass ich Tonmeister studieren durfte, wenn ich denn die Aufnahmeprüfung bestehe. Und die habe ich dann so gerade so bestanden. Und es gab, alternativ gab es Möglichkeiten in Detmold und in Düsseldorf. Düsseldorf wäre bestimmt interessant gewesen. Ein Musikszenenmäßig, ne? Wenn man so auf die Historie guckt, Düsseldorf.
Ein Kraftwerk.
Ja. Also eine ganz andere, ganz andere Schiene. Aber Berlin war dann doch eigentlich das, was mich mehr fasziniert hat. Also ich bin dann auch hier nicht wirklich in die Elektronikszene eingestiegen, obwohl das hätte ja eigentlich auch was Interessantes sein können, Berliner Schule, mich da irgendwie einzureihen. Aber ich war schon zu sehr infiziert von Bitches Brew von Miles Davis und Weather Report und solchen Sachen.
Okay, aber Jazz hast du dann hier auch nicht gemacht, sondern du bist noch während des Studiums Mitglied der Nina Hagenberg.
Ja, aber ich habe zuerst in der Jazzrock-Kombo gespielt, wo wir immer im Quasimodo gespielt haben. Und dadurch habe ich natürlich auch andere Leute kennengelernt. Dann habe ich Studiojobs gekriegt und sowas alles. Und dann gab es irgendwann eine Dokumentation, das war 76, gab es eine Dokumentation über eine Band aus dem Osten, die mit Biermann und Nina rübergemacht ist, bei diesem großen Brain Drain der DDR. Und das war die Renft-Kombo. Da redet heute keiner mehr von, aber der SFB hat da eine Dokumentation drüber gemacht und da wurde ich eingeladen von einem Studienkollegen, ob ich da nicht mitmachen will bei der Filmmusik für diese Dokumentation. Dabei habe ich
schon
dann
Renft
kennengelernt. Ja, das war so nicht der Rede wert, aber dabei habe ich Potsch Potschka kennengelernt. Der Gitarrist von der Lok Kreuzberg. Und wir haben so im Proberaum halt improvisiert und fanden das irgendwie alles ganz gut und haben dann uns verabschiedet, uns die Telefonnummern ausgetauscht und gesagt, irgendwann machen wir mal was zusammen. Und ein Jahr später rief der dann an. Ich habe natürlich immer schön studiert und meiner Jazzrock-Kombo gespielt. Die hieß Backmack.
Back was?
Backmack. B-A-K-M-A-K. Das ist ein türkisches Wort. Weiß zu viel, wie ich sehe dich oder sowas.
Schon damals
voll hatte ich mir nicht ausgedacht.
Aber
ich
erzähl doch mal.
In die Band eingestiegen.
Du hast dann Nina Hagen kennengelernt.
Nee, dann hat Potsch hat Nina Hagen kennengelernt. Und Potsch hat mit den drei anderen, also mit den beiden anderen von der Lok Kreuzberg, mit Nina angefangen zu üben. Also Nina war halt mit Biermann rübergekommen. Biermann hatte einen Vertrag mit CBS Records.
Ihr Stiefvater war das quasi.
Ihr Stiefvater, ja. Und mit dem sie aufgewachsen ist auch. Und dadurch hat sie dann, weil sie ja schon ein Star im Osten war, hat sie auch ganz easy einen Plattenvertrag mit CBS bekommen und war fasziniert von der Punk-Szene und war ein halbes Jahr in London und hat dort mit den Slits, die halt so im Umfeld der Sex Pistols angesiedelt waren.
Frauenband, die oben ohne aufgetreten sind?
Ja, nicht als ich sie gesehen habe, glaube ich.
Pech. Aber
ich fand die gut.
Kanntest du, also wusstest du zum Beispiel, dass sie in der DDR diesen Du hast den Fahrstuhl vergessen Hit hattest?
Also sowas auf SFB gehört, Stücke.
Also du wusstest schon Bescheid, wer sie ist?
Ja, so am Rande halt. Ne?
Weil ich meine, ganz ehrlich, dieses erste Album, Nina Hagen Band, ist für mich persönlich, glaube ich, eins der besten deutschen Alben, das jemals veröffentlicht wurde. Ich finde, Nina Hagen, die hat ja alle Texte geschrieben. Ne? Ihr habt nur, in Anführungsstrichen, die Musik gemacht.
Ja, sie hat auch Musik mitgeschrieben. Also sie hat schon den Löwenanteil des Urheberrechts an diesem Album, an beiden Alben, absolut, ja. Die hat ja auch Melodien geschrieben und dann musste sie natürlich auch bei der Musik beteiligt werden.
Ich meine, da ist ein Song drauf über Abtreibung, ne? Unbeschreiblich weiblich. Ich meine, damals, wann war das? 78? Unglaublich.
78, ja.
Ist sie Deutschlands größtes musikalisches Talent?
Ich glaube schon. Also, ja. Und die hat ADHS in einem sehr viel stärkeren Maße als ich. Deswegen du ist mir das auch. Nie aufgefallen. Ich habe das auch. Es hat mich sehr behindert. Ich bin auch nicht so hyperaktiv, aber ich habe eben diese Attention-Deficit-Störung und wusste das nicht, bis ich mich selbst diagnostiziert habe vor 20 Jahren. Und weil ich halt innerhalb der Filmmusik immer abliefern musste. Und das war immer schwierig. Und dann ich habe dann angefangen darüber zu lesen, dass es auch Phasen der Depression gibt. Und dann sind mir Sachen klar geworden, die in den vergangenen 30 Jahren so passiert waren, wo es mir plötzlich wie Schuppen aus den Haaren fiel.
Aber du denkst, also du...
Nina hat das... noch viel, die hat die Aufmerksamkeitsspanne einer Dreijährigen, gepaart mit dem absolut größten Talent, das man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Und konntet ihr beiden ADHSler, sage ich jetzt mal, dann besonders gut miteinander oder gar nicht gut aus dem Grund?
Ich konnte mit ihr immer gut, aber ich habe ja auch dann keine Zweierbeziehung mit ihr gehabt, im Gegensatz zu unserem Bassisten, meine Präger. Und es gibt ja diese Faustregel für Bands, die immer wieder gebrochen wird.
Ja, sag die nochmal.
Never fuck a frontman. Oder auch woman natürlich in dem Falle. Und das trägt dann zum Split vieler Bands bei. Und es war in unserem Falle auch so, dass das ein durchaus nicht kleiner Faktor war.
Dass ihr euch getrennt habt, ja?
Ja.
Weil das mit Manne Preker auseinanderging.
Ja, weil die hatten dann Stress. Und das war natürlich gleichzeitig... Ich weiß nicht, du kennst garantiert den Film The Doors von Oliver Stone. Mhm. Da gibt es eine Szene, wo Morrison von der Bühne kommt nach einem sehr erfolgreichen Konzert und dann stehen da so zwei Lawyer-Manager-Typen vor ihm, singen ihm rein, dass er die Band ja eigentlich gar nicht braucht. Und das hat stattgefunden bei uns. Und das hat halt stattgefunden von, nicht von irgendwelchen Lawyern, sondern Bennett Glotzer, der war damals der Manager von Zappa, der hat sie im Prinzip abgeworben.
Aber... ich meine, es ist doch alles gut gelaufen, sowohl für Sie als auch für euch.
Ja, ich glaube halt, dass es für Sie noch ein bisschen besser gelaufen wäre mit uns.
Ach so.
Aber, ja, aber dann hätten wir vielleicht unseren Erfolg nicht gehabt. Also insofern, ich habe überhaupt keine Probleme mit, wie diese Historie da gelaufen ist.
Ja, ich meine, ihr wart dann plötzlich Spliff und jetzt kommt nochmal ein Song.
Und jetzt treiben wir rum auf dem toten Schiff und warten, bis die Zeit.
Ja, glücklicherweise gab es dann noch Herwig.
Ganz ehrlich.
In der Band. Der hat dann auch noch andere Stücke geschrieben, als das, was ich so gemacht habe.
Aber ich möchte dir jetzt an der Stelle mal danken, weil ich wusste früher nicht, ich meine, da war ich ja 17 oder 18, als das rauskam. Ich habe erst durch euch kennengelernt, was ein Déjà-vu ist.
Mhm.
Oder ich habe auch erst durch euch kennengelernt, was Spliff ist. Das ist ein anderes Wort ist für Joint.
Mhm.
Also ihr habt so richtig Bildungsarbeit betrieben. Ich kann ja mal das Album von damals hier in die Kamera halten.
Mhm.
Da steht groß Spliff drauf und dann ein paar Zahlen. 85555.
Mhm.
Stimmt es, dass das eine Telefonnummer war?
Mhm. Nee, das ist die Bestellnummer von der Platte. Das haben sich ausgedacht der Jochen Leuschner, der A&R von CBS und Jim Rakete, unser Manager, der das Cover auch verantworten hat. Und zufällig hatte die Spliff Radio Show, also unser erstes Album, die Bestellnummer, ich glaube, 84444.
Mhm.
Und dann haben die gesagt, dann machen wir doch einfach, also ich glaube, Rakete hatte die Idee, die Bestellnummer als Titel zu nehmen.
Okay, ich verrate dir jetzt mal was. Wir haben damals gedacht, das ist eine Telefonnummer.
Und hab die angerufen.
Natürlich. Ja, und dann haben wir wussten aber nicht, welche Vorwahl.
Mhm.
Und dann haben wir Berlin genommen oder irgendwelche Großstädte. Ach so.
Ja, aber so eine Nummer, die man da einrichten konnte, die gab es ja damals, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Also so eine 1-900-Nummern, wo wir hätten unglaublich einen Reibach machen können damit, oder?
Ich weiß nicht.
Und eure Eltern hätten dann abdrücken müssen.
Ja, das Album habe ich mir ausgeliehen im RBB-Archiv.
Mhm.
Guck mal, ein Song ist da angekreuzt. Guck mal, welcher.
Ja, Computer sind doof. Die Leute sagen immer, du bist prophetisch. Weil es im Prinzip die Vernetzung des Haushaltes, also der Haushaltsgeräte, die gibt es ja natürlich mittlerweile. Ne? Das Smart Home.
Damals, als du diesen Song geschrieben hast, Computer sind doof, wie sahen denn da Computer noch aus?
Ich hatte keinen. Es gab, ich glaube, noch...
Wie du sagst, die sind doof und du kanntest die gar
nicht. Nee, pass auf, ich habe über Unterhaltungselektronik so Sachen wie einen VHS-Rekorder, den man programmieren wollte, weil Spliff im Fernsehen irgendwo aufgetreten ist. Dann hat man irgendwie das eingestellt von dann bis dann. Und die Benutzeroberfläche von solchen kleinen Computern, die der Normalmensch zu Hause rumstehen hatte, die war gruselig. Speziell bei deutschen Produkten war die Software immer ganz schrecklich. Bei japanischen, so Panasonic und Sony, war es ein bisschen besser, aber eigentlich auch gruselig, vorsintflutlich und so. Man hat immer nicht die Programme so richtig auf seine VHS-Kassette raufgekriegt. Das war eigentlich der Auslöser. Mhm. Und dass ich halt gesagt habe, da ist jetzt ein Mikroprozessor drin und der funktioniert nicht. Und von da aus habe ich das dann einfach so gesponnen.
Es gibt ja noch ein Lied von euch, was quasi bei mir Bildungslücken geschlossen hat. Mhm. Das war das hier.
Ja, super. Spaghetti.
Carbonara. Also ich habe das euretwegen, weil ich das halt im Radio von Spliff gehört hatte, zum ersten Mal beim italienischen Restaurant bestellt.
Ja, dann ist halt die Frage, ob es eine richtige Carbonara war. Also die, über die ich gesungen habe, das sollte ja in Italien spielen, dann wäre es eine richtige gewesen. Aber die Inspiration zum Stück war, die war bei einem italienischen Restaurant in Moabit, Beusel-Ecke, Huttenstraße. Das gibt es jetzt nicht mehr. Die sind dann irgendwann nach Friedenau umgezogen. Und das waren zwei ganz super liebe libanesische Menschen, die natürlich keine authentische italienische Küche gemacht haben, sondern das war dann halt so eine Sahnesoße mit so ein bisschen Schinkenwürfeln drin.
Ja, so haben wir die dann auch immer selber gekocht.
So
Schinken klein geschnitten, ja, und Sahne dazu.
Na klar,
und Salz.
Heute kann man auf Social Media dann sehen, wie Italiener auf sowas reagieren und sich umbringen oder so. Und dann auch die Spaghetti in der Mitte durchbrechen und so.
Ja.
Ja.
Aber immerhin hatten wir damals schon gewusst, dass man weiß, wenn die Spaghetti, die man an die Fliese schleudert, wenn sie kleben bleibt, dann ist es al dente. Richtig?
Ja, ich habe sie nicht an die Fliese geschleudert. Ich habe sie einfach so probiert. Ne? Man muss auch ein bisschen früher, damit es richtig al dente ist. Und jetzt, ich meine, ich wohne ja jetzt in Italien. Also es ist ja wirklich die alte Liebe. Die kochen, also egal wie mittelmäßig das Restaurant ist, die Pasta ist immer richtig gut al dente.
Dass ihr damals gesungen habt, Carbonara e una Coca-Cola.
Ja, das war komplett.
Ist ja toll für die Firma.
Ja, komplett blöde.
Warum?
Ja, weil das natürlich umsonst Werbung ist. Ne? Also wenn man jetzt schlau gewesen wäre, dann hätte man vorher Coca-Cola angerufen und gesagt, so, wenn wir das jetzt machen, dann zahlt uns bald eine Million. Und wenn nicht, dann. Und wir haben das aber einfach so gemacht. Also das ist, ich hab nicht drüber nachgedacht, ich habe es geschrieben. Die anderen haben auch nicht drüber nachgedacht. Wir haben so überlegt, soll man wirklich so eine dusselige Nummer auf die Platte nehmen oder nicht?
Dusselig fandet ihr das Lied?
Ich bin derjenige, der es immer dusselig nennt, ja.
Weil ich fand's genial. Also ich dachte auch erst viele Jahre, glaube ich, dachte ich, das ist richtiges Italienisch. Bis mir irgendwann klar wurde, da wären nur so italienische Versatzstücke
und aneinander gehalten. Und zum Teil auch noch falsch, also auch mit grammatischen Fehlern und so. Also ich hatte ja Latein, aber war immer schlecht in Latein im Gymnasium. Ich habe also mein großes Latinum, ich glaube mit einer 4 oder so gemacht. War mir aber wurscht.
Immerhin ausreichend.
Hätte lieber Französisch gelernt. Oder Italienisch, aber wurde nicht angeboten. Und dann habe ich mir einen italienischen Sprachreiseführer gekauft und habe dann im Zusammenhang mit dem Latein und dem Sprachreiseführer habe ich das irgendwie so zusammengekriegt.
Also war Berlin wichtig zum Beispiel für dieses Lied? Weil ohne das von Libanesen geführte italienische Restaurant um die Ecke eures Studios in Moabit hätte es das Lied gar nicht gegeben?
Damals war das so, ich hatte also die Musik, ich hatte auch diesen Refrain irgendwie und hatte tatsächlich, Potsch war irgendwann mal bei mir in der Wohnung und ich hatte so einen kleinen Vierspur-Kassettenrekorder, auf dem ich das Demo gemacht hatte. Und wir haben dann tatsächlich zusammen diesen Chor als heiße Würstchen gesungen. Und das ist kein Scherz, das hat echt so stattgefunden.
Also
wir
haben statt Carbonara habt ihr heiße Würstchen.
Und dann hab ich halt gesagt, okay, das geht. Heiße Würstchen und eine Coca-Cola. Ne? Mhm. Und da waren die Strophen natürlich auch noch nicht fertig. Es ging natürlich darum, billiges Essen, weil man nichts auf Tasche hat. Ne? Das war die Grundidee davon. Und dann haben wir halt immer wieder bei diesem Italiener da gesessen und irgendwann kam dann die rettende Idee, dass man doch lieber, und vor allem, weil Carbonara ja so schön klingt, wenn man das dann noch dreistimmig aussetzt und in den langen Hals schickt, dann klingt das so wie der Trientiner Bergsteigerchor, La Montanara. Oder okay. Halt so Adriano Celentano und ja. Solche Sachen. Ne?
Reinhold, ich fange dich jetzt nochmal ein und führe dich nochmal zurück auf Berlin.
Ja.
Also wie wichtig war denn Berlin für den Sound von Spliff?
Ja, da muss ich so, die Anekdote ist die, dass ich genau diese Frage, die wurde mir vor paar 40 Jahren gestellt, 81, 82.
Tut mir leid, dass du sie jetzt nochmal beantworten musst.
Nee, aber ich, es ist insofern wichtig, weil ich damals natürlich, wenn man jetzt so Platten rausgibt und dann Interviews gibt und so, und aber eigentlich zutiefst verunsicherter Mensch ist, der so Imposter-Syndrom hat, wie man heute so schön
hast
sagt.
Du das?
Na klar, wer hat es nicht?
Du wirkst aber gar nicht so.
Ja, das, weil man das im Laufe eines langen Lebens dann irgendwie gelernt hat, dass da etwas drüber zu stülpen, was dann funktioniert.
Warst du früher so ganz unsicher?
Also wenn dir das gibt's auf YouTube, gibt's ein Interview vom SFB mit Nina Hagen im Proberaum in der Rheinstraße. Von 1978, vielleicht sogar schon 77, wo wir wirklich gerade erst angefangen haben. Da sitze ich im zarten Alter von 23 oder so und sage kein Wort.
Dabei sahst du toll aus. Also, wenn ich es mal kurz beschreiben darf, Reinhold Heil hatte früher eine blonde Lockenpracht, ja, richtig viele Locken. Die sind leider irgendwie abhanden gekommen. Und dann hattest du solche wirklich auffällige Brillen.
Die waren auch natürlich.
Du sahst für mich immer ein bisschen aus so wie Michel Polnareff, weißt du, der französische Sänger, der Love me, please love me gesungen hat. Also ja. Ich meine, jemand, der schüchtern ist, der trägt doch nicht so eine auffälligen Brillengestelle.
Naja, doch, natürlich, um das zu übertünchen, weil man ja auch so eine Persona braucht. Ich meine, ich habe ja dann auch Nina beobachtet. Nina ist auch ein normaler Mensch. Sie ist auch eigentlich super nett und vielleicht auch irgendwo zutiefst verunsichert. Und die hat halt das schon mitgebracht, weil sie schon vorher eine Persönlichkeit, eine bekannte Persönlichkeit im Osten gewesen war und hatte das einfach perfektioniert. Und ich meine, da hat man sich dann einfach zwei, drei Sachen abgeguckt. Ich habe am Anfang auch Lippenstift und Nagellack gehabt. Es war mir dann einfach nur zu umständlich.
Du hast halt nur nie was gesagt.
Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nichts gesagt und dann irgendwann habe ich gedacht, die dumme Scheiße, die anderen erzählen, die kann ich auch.
Okay.
Und jedenfalls auf diese Frage, um dann zurückkommen, ja. Ja, um das, jetzt ich sogar derjenige, der nicht abschweift, sondern zurück zum Thema kommt. Da habe ich damals darauf geantwortet, dass das alles Quatsch ist. Die Location das überhaupt gar nicht beeinflusst. Die Musik ist in einem drin und dass die Plattenfirmen jetzt alle nach Berlin kommen und zerren irgendwelche halbfertigen Bands aus dem Keller, das ist Quatsch. Die sollen mal lieber auf die Qualität der Musik gucken. Ne?
Also in Schlüchtern hättest du auch mit Spliff solche Songs?
Nee, gemacht. Natürlich nicht. Also deswegen sage ich ja, das Statement war ja nicht wirklich haltbar. Es war eben aus der Situation heraus entstanden, dass die Plattenfirmen dann eben so halbgare Projekte trotzdem veröffentlicht haben, weil sie aus Berlin kamen.
Ja, das war so ein Gütezeichen.
Es war ein Gütezeichen und dachte, es ist aber kein Gütezeichen, wenn es nicht wirklich gut ist. Ich würde ja lieber richtig gute Bands. Ich meine, die gab es ja auch. Es gab Ideal. Unglaublich gute Band. Ne? Das war halt so das Ding. Da war ich so ein bisschen oberlehrerhaft. Dann gab es
also
auch natürlich einen Backlash.
Du fandest immer, dass Ideal viel besser war als Spliff?
Nee, das war natürlich eine Konkurrenz. Aber ich war immer schon neidisch auf Annette, was die so für, wie die Popsongs schreibt und so. Ja, bin ich immer noch. Also ich habe große Hochachtung vor Annette.
Kennt ihr euch?
Ja, ich mag die sehr gern.
Ich danke dir, dass du hier warst.
Okay, danke.
Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Da bin ich ganz, ganz deiner Meinung. Das sollten wir unbedingt tun.
Okay, danke Reinhold.
Danke dir, Anja.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch auch die anderen Folgen von Berlin Sounds Inside. Zum Beispiel die mit dem Sänger der DDR-Punkband Planlos. Der hatte nämlich ganz andere Erlebnisse im Osten der Stadt zur selben Zeit wie Reinhold Heil. Also der saß zum Beispiel in den 80ern im Knast, weil er illegal Konzerte gegeben hat. Oder die Folge mit Annette Humpe von Ideal. Die hat ja Reinhold Heil gerade sehr gelobt.